Ich habe es einfach angefangen. Also ich habe auch vorher gar nicht probiert, wie Programmieren sich anfühlt, sondern ich dachte so, ja gut, okay, mache ich. Und fand es dann mega geil.
Und ich hatte aber eine sehr, sehr coole IT-Professorin. Und dann habe ich irgendwie so den Einstieg gefunden.
Hallo und herzlich willkommen beim IT Girls Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen und ihr seid bereit für den nächsten spannenden Karriereweg. Ihr hört es vielleicht, ich bin etwas erkältet, aber wir ziehen trotzdem gemeinsam durch. Denn in dieser Folge treffe ich Ellen und Doreen, zwei Tech-Expertinnen, die gemeinsam den Podcast Unmuted hosten und aktuell bei 1,5 Grad arbeiten. Wir sprechen über ihren persönlichen Einstieg in die IT, von Zweifeln im BWL-Studium bis zum Aha-Moment beim Programmieren. Die beiden erzählen, wie sie sich über ein gemeinsames Data Science-Projekt kennengelernt haben und wie sie es geschafft haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Außerdem verraten sie, was sie in ihrer Arbeit bei 1,5 Grad begeistert, wie sie sich im Job weiterentwickeln und worauf man als Berufseinsteigerin achten sollte, inklusive Bewerbungstipps. Gesponsert wird der Podcast von Randstadt Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Jetzt startet Anna mit dem Fakt der Woche und Xisa stellt euch am Ende in unserer Kategorie Code Your Career einen neuen Beruf vor. Also bleibt bis zum Ende dran. Let's go!
Wusstet ihr, dass intelligente Stromnetze in Deutschland bis 2030 jährlich bis zu 26,4 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnten? Das entspricht etwa den Emissionen von über 15 Millionen Autos. Krass, oder? Die Digitalisierung der Energiewirtschaft ist also nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern auch ein entscheidender Hebel für den Klimaschutz.
Liebe Ellen, liebe Doreen, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast war, nämlich Unmuted. Wollt ihr einmal erzählen, was ihr da genau macht?
Wir haben den Podcast gegründet unter dem Slogan, dass es ein Podcast von und mit Frauen aus der IT ist, aber für alle, also für Nerds, Tech-Interessierte, alle, die einfach mal reinhören wollen auch. Und Doreen und ich machen zum einen Folgen, wo wir nur zu zweit sind. Da suchen wir uns dann meistens ein Thema raus, was uns sowieso interessiert und arbeiten uns da ein. Oder jede zweite Folge haben wir auch Interviewpartnerinnen dabei, wenn es zum Beispiel mal um ein Thema geht, dass unsere Expertise übersteigt, dann sprechen wir zum Beispiel über Robotik oder Infrastruktur, was auch immer dann gerade für die drei Personen interessant ist. Genau, und eigentlich ist das Ganze ein bisschen querbeet von den Themen. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Es schreibt sich Unmute IT und findet ihr eigentlich auf allen Plattformen und auch bei YouTube als Stream.
Und wir machen oder wir bringen so alle 4 Wochen ungefähr eine neue
Meistens
Folge
bringen
raus.
Wir ein bisschen kürzer Abstand, in ja. kürzeren Abständen Folgen raus.
Und wir haben auch schon fast 70 Folgen mittlerweile. Mhm. Und in unterschiedlichen Formaten. Und manchmal machen wir Live-Podcasts. Genau. Und dann wirklich alles, was uns irgendwie so querbeet interessiert. Und gerade machen wir so eine kleine Reihe an IT-Fun-Facts, nenne ich es jetzt mal. Also wir hatten irgendwie, warum man Hello Worlds schreibt oder warum fangen wir bei Null an zu zählen?
Ich nenne es ganz gerne IT-Tradition, wo wir mal so ein bisschen erklären, wo kommt ihr eigentlich her und warum macht man das eigentlich? So kann man so ganz gut weghören, würde ich sagen.
Genau, ich war ja auch vor, ich glaube, 2 Jahren jetzt oder fast, ich glaube, es war Ende 2022, war ich ja auch bei euch im Podcast. Da haben wir auch über das IT-Studieren gesprochen. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein und hört mal rein. Ich muss auf jeden Fall auch mal, die neuen Mythen-Folgen habe ich auch noch nicht gehört. Da muss ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Es würde mich auch mal interessieren, warum wir eigentlich bei Null anfangen zu zählen. Und ja, schön, dass ihr auch unsere Community noch mit mehr Fakten und Infos versorgt. Wir sprechen ja bei uns mehr über den IT-Karriereweg. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann man eigentlich in die IT kommen? Welche Berufe gibt es da? Deswegen wäre es ja interessant, wo seid ihr eigentlich gestartet? Doreen, willst du vielleicht mal anfangen? Wo hast du deinen Einstieg in die IT gefunden?
Voll gerne. Es war wie bei vielen Menschen, die wir so kennen, ein bisschen zufällig. Ich wollte nach der Schule BWL studieren. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich dachte auch, ich bin ja irgendwie ganz gut in Mathe und irgendwie in Naturwissenschaften. Ist jetzt irgendwie auch so Verschwendung, das gar nicht anzuwenden. Also habe ich mich irgendwie nach so kombinierten Studiengängen umgeguckt. Also ich habe mich auf Wirtschaftsingenieurwesen beworben und so Zwischensachen und eben auch auf Wirtschaftsinformatik. Weil man da auch kein Praktikum brauchte und ich hatte schon ein Praktikum, das ich im Sommer machen wollte. Und dann wurde ich für ein paar Sachen nicht genommen und im Endeffekt war ich dann so, ja, okay, dann Wirtschaftsinformatik, ich fange das jetzt einfach mal an, mal gucken. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass Informatik doch sehr spannend ist und Wirtschaft irgendwie gar nicht so meins ist. Und ich mochte nicht, was gelehrt wurde. Irgendwie hat das überhaupt nicht, konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Und ich hatte aber eine sehr, sehr coole IT-Professorin. Und dann habe ich irgendwie so den Einstieg gefunden. Am Anfang war es schon hart, würde ich sagen. Also gerade so dieses so, ich hatte irgendwie in der Schule so ein bisschen Programmieren. Aber dann das tatsächlich im Studium zu machen und sich da so reinzufuchsen und irgendwie so eine, ständig fehlt irgendwas, man weiß nicht genau, wie man Sachen aufsetzt. Das hat da ein bisschen gedauert. Und ich hatte dann aber einen Kurs in funktionaler Programmierung in Haskell. Und da habe ich es irgendwie dann das erste Mal so Klick gemacht. Und ich war so, das ist richtig, richtig cool. Und ich glaube, und ich hatte dann auch eine Werkstudierendenstelle und habe da mehr so Produktmanagement gemacht. Ich war so, ja, okay, ich will mehr in diese technische Richtung. Und habe dann im Master Medieninformatik studiert, weil ich irgendwie auch dachte, so ein bisschen was Breiteres noch. Und irgendwie hat sich das ganz gut angehört. Genau, ich bin dann nach Berlin gezogen, habe das studiert und habe dann im Zuge meines Masters ein Praktikum gemacht bei Otto damals und hatte total viel mit Data Scientisten auch zu tun und fand das total spannend und hatte auch Kurse in der Uni zu Algorithmen und ich hatte auch einen Data Science Kurs und da war ich irgendwie so, ja, das will ich machen und dann habe ich meine Masterarbeit da geschrieben und dann einfach mal probiert, ob ich da so einen Job finde. Also ob man da irgendwie so den Einstieg findet. Und es war dann auch, dann hatte ich irgendwie, habe ich auch auf Meetup jemanden kennengelernt und der hat mich dann weitergeleitet an eine Stelle. Dann habe ich erst das Interview komplett in den Sand gesetzt. Und dann waren die aber total nett und haben irgendwie sich sehr dafür interessiert, warum ich dann so schlecht gewesen wäre in diesem Interview, wenn es doch irgendwie so aussähe, als könnte ich das alles. Und ich durfte dann sogar nochmal reinkommen und meine Masterarbeit präsentieren. Und irgendwie fanden sie mich sehr nett. Und dann habe ich da angefangen als Junior Data Scientist.
Und kompetent fanden sie dich wahrscheinlich auch.
Kompetent fanden sie mich wahrscheinlich auch, sonst hätten sie mich wahrscheinlich nicht eingestellt. Genau, und dann habe ich da angefangen. Und da habe ich Ellen kennengelernt, weil sie da in meinem Team gearbeitet hat.
Sehr gut, ja, spannend, dass ja du irgendwie nochmal eine zweite Chance bekommen hast. Das zeigt ja irgendwie auch nochmal, wie unterschiedlich Menschen in Bewerbungsprozessen oder Prüfungssituationen sind und agieren und vielleicht gar nicht das zeigen können, was sie können. Und ja, dann ist ja sehr gut, dass deine damaligen Recruiter oder Chefs damals nochmal auf dich zugekommen sind und das nochmal mit dir geklärt haben und dass sich das dann trotzdem ergeben hat, sonst hättest du ja Ellen gar nicht kennengelernt.
Ich dachte auch gerade, wie gut für mich auch, sonst wären wir vielleicht voll aneinander vorbeigegangen.
Ja, voll.
Das wäre nicht schön.
Ellen, wie bist du denn zu der Stelle gekommen, wo du Doreen kennengelernt hast?
Ja, also irgendwo ein bisschen ähnlich, weil ich nämlich auch mit BWL angefangen habe. Das war dann aber technische BWL und Logistik in einem Mixed-Studiengang. Ich habe das auch hauptsächlich angefangen zu studieren, weil ich gerade irgendwie nicht so eine richtige andere Wahl und auch keine Idee hatte. Also ich hatte IT und Softwareentwicklung für mich so gar nicht auf dem Schirm. Obwohl mein großer Bruder Softwareentwickler ist und auch mein Papa Ingenieur und Mathe und sowas fiel mir jetzt auch nie schwer. Und dann habe ich halt dieses erste Semester da durchgezogen, fand Studieren an sich auch irgendwie cool und habe dann aber nach den Klausuren, war ich erst ein bisschen beflügelt von, oh cool, irgendwie Semesterferien, ein bisschen Party und irgendwann Wochen später kam dann aber die Resignation, wo ich so gemerkt habe, okay, aber jetzt mal so diese ganzen kleinen Erfolgserlebnisse hinten angestellt, ich möchte später keine Und also no shame an alle, denen das Spaß macht. Ich möchte keine Container durch die Gegend organisieren. Irgendwie fehlt mir da noch was. Und habe dann relativ spät mich wieder exmatrikuliert. Mal wieder ohne einen Plan B. Und dann war es tatsächlich mein großer Bruder, der so meinte, Ellen, guck dir doch mal Medieninformatik an der FH Wedel an. Und dann bin ich da hingefahren für so ein Beratungsgespräch und der Professor hat mich aber eigentlich komplett demotiviert. Er meinte, es schafft man nicht in Regelstudienzeit und nebenbei arbeiten kannst du auch vergessen, es ist nur Mathe, bla bla bla. Und ich habe es dann entweder, weil ich sowieso keine andere Wahl hatte oder auch einfach aus Trotz, ich habe es einfach angefangen. Also ich habe auch vorher gar nicht probiert, wie Programmieren sich anfühlt, sondern ich dachte so, ja gut, okay, mache ich. Und fand es dann mega geil. Also mir hat dieser Schaffensprozess mega viel Spaß gemacht, so dieses, du wirst vor ein Problem gestellt, du wirst ganz viel ins kalte Wasser geworfen, überlegst dir eine Lösung und übersetzt das dann in eine maschinenverständliche Sprache. Das hat mir mega viel Spaß gemacht und war super kreativ und lag mir auch irgendwie. Und dadurch, dass eben bei Null angefangen wird, wirst du natürlich auch irgendwie daran geführt, so ganz langsam. Es war dann mit Free Pascal damals. Genau, dann habe ich den Bachelor und den Master gemacht und im Master, kurz vor Masterarbeit, habe ich nochmal den Job gewechselt. Und das war dann tatsächlich dieselbe Firma, bei der Doreen und ich uns dann kennengelernt haben. Da habe ich dann schon meine Masterarbeit geschrieben und angefangen zu arbeiten. Und dann haben wir, glaube ich, das erste crossfunktionale Team, was Softwareentwicklung und Data Science umschlossen hat, gebildet. Und das war sehr cool. Ich glaube, das Event, was uns so richtig doll zusammengeschweißt hat, war dann, dass wir so ein kleines, cooles Projekt zusammen gemacht haben. Da hat Doreen den Data Science-Teil gebaut. Ich fand es mega innovativ. Damals waren LLMs und so noch nicht so bekannt. Hatte Doreen so eine kleine, hatten wir zusammen, also Doreen hat den Data Science-Teil gebaut und ich die Web-Applikation, wo du eben deinen Traumjob beschreiben konntest. Und dann wurden dir dazu ähnliche Jobs ausgespielt. Also es war eine Metasuchmaschine für Jobs, die Plattform, bei der wir gearbeitet haben. Genau, und das haben wir dann auf einer Konferenz vorgestellt. Und es war insgesamt einfach eine sehr, wir haben uns da zusammen getraut, uns so richtig doll zu challengen. Und das hat uns zusammengeschweißt, sodass wir dann nach dem Job auch weiter befreundet geblieben sind. Und dann war Doreen auch die Erste, an die ich denken musste, als es um den Podcast ging. Genau. Und mittlerweile arbeiten wir wieder zusammen. Also sehr verwoben unsere Karrieren auf jeden Fall.
Ja, aber voll schön. Und ja, zeigt ja auch, dass es irgendwie ihr gleiche Interessen habt und gut zusammenarbeiten könnt. Und deswegen macht ihr den Podcast jetzt ja auch schon so lange. Aber es ist so, Ellen, du bist quasi, übernimmst den Softwareentwicklungsteil bei dem Projekt auch und Doreen hat den Data Science Teil dann übernommen.
Genau.
Und ist das jetzt auch noch so? Also habt ihr die Rollen auch heute noch?
Heute ist es ein bisschen verschwommener, würde ich sagen. Also damals habe ich halt wirklich als Data Scientist angefangen und habe mich hauptsächlich mit Machine Learning beschäftigt und wirklich ganz, ganz stark im Datenkram. Und dann habe ich mich aber immer weiter so ein bisschen in eine Infrastruktur-Engineer-Rolle entwickelt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich irgendwie so kleine Modelle bauen, aber die müssen ja auch irgendwo leben in der Cloud, sodass irgendwie man auch damit was machen kann und damit User darauf zugreifen können und damit sie wirklich einen Impact haben aufs Produkt. Und dann so in meiner zweiten Firma, weil die war relativ klein, war das richtig cool, weil ich sehr viel so infrastrukturmäßig ausprobieren konnte und dann gesagt habe, okay, ich will eher so in so eine Data Engineer Rolle oder MLOps. Ist quasi mein Jobtitel gerade. Und jetzt quasi bei 1,5 mache ich auch eher so Data Engineering Sachen. Das heißt, ich code halt Sachen in Python und mache Data Pipelines. Und Ellen, würde ich sagen, du machst eigentlich schon ähnliche Sachen, nur in TypeScript.
Genau. Und mein Fokus ist eigentlich nach wie vor Full-Stack-Entwicklung. Also es ist halt ein bisschen der Unterschied, dass ich schon von Anfang an so ein bisschen breiter aufgestellt war. Also für mich war irgendwie von Anfang an wichtig, dass ich irgendwas so auch ganzheitlich implementieren kann und dieses Ergebnis daneben von Anfang bis Ende auch sehen und bereitstellen kann. Und das, was sich für mich verändert hat, ist so ein bisschen Also die Programmiersprache, sowohl Backend als auch Frontend sind bei mir jetzt TypeScript. Früher war das halt noch Kotlin und Java im Backend. Und ich bin natürlich auch breiter geworden. Also ich mache jetzt auch viel mehr die Infrastruktur, die auch dazu gehört. Und gleichzeitig ist bei meinem T-Shape aber auch der Stamm viel, viel tiefer geworden. Also es ist für mich irgendwie total wichtig, dass man jetzt nicht so... Also ich bin schon von Natur aus eher generalistisch, aber ich brauche auch irgendwo eine Tiefe, um so ein bisschen so mein Selbstvertrauen zu haben, weil ich mich sonst so fühle wie so ein, ich meine, der Ozean der IT ist ja riesengroß, ja. Und wenn man so ein kompletter Generalist oder eine komplette Generalistin ist, dann schwimmst du so auf der Oberfläche wie so ein labbriger Toast. Und wenn du dann irgendwann diese Tiefe hast, dann kannst du das viel besser navigieren, so dieses ganze Meer aus, was du so lernen und anwenden kannst. Genau, deswegen, das ist so das, was mir geholfen hat, da auch so richtig Fuß zu fassen. Auch wenn sich das, was ich so mache, jetzt nicht unbedingt geändert hat.
Wie war das für dich, wenn du sagst, du hast früher in Java und Kotlin programmiert und machst jetzt TypeScript? Hast du das on the job gelernt oder wie war so der Shift dann? Ich glaube, weil das ist für viele auch immer so eine Vorstellung, irgendwie, ich muss jetzt eine komplett neue Programmiersprache lernen. Vielleicht ist eine Jobausschreibung in einer anderen Programmiersprache, die ich eigentlich schreibe. Wie war das für dich? Wie war da der Shift?
Eigentlich okay. Also ich habe halt, vorher war die Programmierlandschaft, in der ich programmiert habe, viel... diverser. Also ich habe auch damals schon JavaScript gemacht, was dann irgendwann zu TypeScript wurde und im Backend dann eben zusätzlich eine andere Sprache. Und diese zusätzliche andere Sprache, die ist einfach weggefallen. Von daher war das gar nicht so, dass ich jetzt eine neue Sprache lernen musste, um den Switch zu machen, sondern ich konnte mich eher viel mehr fokussieren und halt zwischen Frontend und Backend switchen, ohne dass ich die Sprache ändern muss. Das war halt ein viel weniger Aufwand beim Kontext-Switch für mich. Ich glaube, dass du, je nachdem von welcher Sprache auf welche Sprache du wechselst, kann das halt mehr oder weniger schwierig sein. Also ich habe auch ein Haskell-Modul gehabt, da muss man sich halt erstmal reindenken in diese Denkweise. Und diese Denkweise habe ich dann mitgenommen. Aber wenn ich jetzt heute nochmal Haskell programmieren sollte, ich habe schon damals ein Slackbot in Haskell geschrieben, also das ist auf jeden Fall eine Hürde. Ja, und die ist auch nach 2 Monaten dann nochmal eine Hürde, wenn du dann nochmal was dran ändern musst.
Ich finde auch, man durchmischt es dann halt auch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, in der Uni haben wir ja auch Java gelernt und dann habe ich irgendwie mal was in Python gemacht und dann dachte ich immer, muss jetzt noch ein Semikolon am Ende oder nicht? Und das sind dann immer so Sachen, die man dann durcheinander bringt, weil man denkt, ach ja, nee, war ja doch die andere Sprache. Aber man kann auch voneinander tatsächlich trotzdem ja auch lernen, weil viele Sachen, die Grammatik, sage ich immer, ist ja dann doch häufig auch ähnlich und der Aufbau.
Ja, genau. Aber ja. Und die Denkweise ja auch irgendwo. Ja. Also da ist schon einiges, was man dann mitnimmt auch.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Bitte bewertet uns auf eurer Podcast-Plattform, Spotify, Apple oder wo ihr sonst euren Podcast hört. Das hilft uns, noch mehr Frauen zu erreichen und teilt diese Folge auch gerne mit Frauen, für die sie spannend sein könnte. Ihr seid jetzt ja beide wieder bei 1,5. Ich habe ja auch schon mit eurer CTO Barbara Wittenberg gesprochen. Warum seid ihr zu 1,5 gegangen? Was hat euch da überzeugt? War es der Tech-Stack? War es die Kultur? Warum seid ihr bei 1,5?
Ich fange mal an. Ich war zuerst da. ich kannte tatsächlich vorher jemand, der für den ich in einem anderen Unternehmen interviewt hatte. Und das ist dann aber nichts geworden. Und dann war er aber so, ja, es gibt da noch so eine andere Firma, ob ich da auch Interesse hätte. Und dann hat er mich Barbara vorgestellt. Und ich fand sie richtig, richtig cool. Sie ist einfach so eine wahnsinnig spannende Frau und sie hat so viel Energie und sie ist so smart und es hat einfach richtig viel Eindruck gemacht. Und dann, als ich angefangen oder als ich das Interview geführt habe, war das Tech-Team auch noch ziemlich klein. Das heißt, ich hatte das Gefühl, es gibt ganz viel, was man da von ganz klein aufbauen kann. Und das war dann auch so. Also wir haben, seitdem ich da bin, wirklich von quasi null eine relativ große Infrastruktur hochgezogen. Und das fand ich einfach total spannend. Und dann halt auch der ganze, also im Energiemarkt mal zu arbeiten, das finde ich total spannend, weil alle von uns beziehen irgendwie Strom aus der Steckdose, aber ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann auch quasi so ein bisschen zu sagen, okay, ich arbeite für ein Unternehmen, was irgendwie Purpose hat und an einem guten Zweck arbeitet. Ich habe halt vorher für eine Firma gearbeitet, da war der Zweck, Online-Werbung auszuspielen. Und dann denke ich mir schon so, ja, das ist nicht so ein großer Lebensinhalt, würde ich sagen, mehr Werbung im Internet auszuspielen. Und das hat mich auch total gereizt. Also es war der Tech-Stack, es waren die Leute und es war so ein bisschen die Vision, die dahinter stand. Es war halt 1,5 Grad, hat so eine sehr starke, sehr anziehende Vision. Und das hat mich total gecatcht. Und dann hat Ellen gesagt, sie würde auch nach einem Job suchen. Und dann war ich so, hättest du Interesse, mal dich bei uns zu bewerben?
Ja, das Ganze fing bei mir tatsächlich mit einem Traum an. Ich hatte, also die nächsten paar Minuten, von denen ich erzähle, dass es nichts davon entspricht der Wahrheit. Aber ich habe geträumt, ich habe immer relativ intensive Träume und auch so sehr realitätsnah. Und ich hatte geträumt, dass ich auf einer Firmenfeier war und am nächsten Morgen hat mich dann die Personalerin angerufen und war so, Ellen, man würde ja merken, dass ich dem Management gegenüber kritisch eingestellt bin und das würde sich auf die anderen Mitarbeitenden übertragen, dass ich mir doch mal überlegen soll, ob ich nicht woanders hingehen möchte. Und dann...
Aua.
Ja. Und dann dachte ich, das habe ich ihr dann auch irgendwann erzählt und sie war so, nein, sowas würde ich niemals sagen. Nee, genau. Und daraufhin habe ich dann eigentlich bloß mal meinen CV geschrieben, weil ich schon auch gemerkt habe, also ich kam erst, also mein erster Vollzeitjob war Produkt. Und dann habe ich eben 3,5 Jahre lang kleine Startups gebaut, also so sehr viel MVP und Prototypen. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ich habe viel gelernt, aber meine Lernkurve stagniert hier gerade. Und war dann wieder an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht doch nochmal wieder zurück zu einem Produkt mit mehr Komplexität einfach, um auch meine Lernkurve wieder anzukurbeln. Und dadurch, dass ich von Doreen schon so 1-2 Sachen gehört habe und dieser Purpose wirklich, wie sie auch gesagt hat, super anziehend ist und mich auch aktuell jeden Tag einfach motiviert, an was für einem großen, geilen Projekt man da mitarbeitet, habe ich gesagt, ja, ich unterhalte mich einfach mal mit 1,5 Grad und die konnten mich dann eben auch überzeugen. Weil ich hatte mir so ein bisschen die Frage gestellt, okay, will ich jetzt Startup oder will ich vielleicht auch mal was Größeres, was irgendwie schon 25 Jahre alt ist oder vielleicht auch mal ein bisschen langweiliger ist als ein Startup, um einfach mal so ein bisschen noch was anderes kennenzulernen. Und ja, tatsächlich hat mich das dann aber so überzeugt, dass ich auch gesagt habe, ja, okay, ich bin da auch an Bord und bin jetzt knapp über ein Jahr da und bereue es auch gar nicht. Also ich finde es wirklich, das ist ein Produkt, ich habe noch nie an einem Produkt gearbeitet, was so komplex und spannend ist, weil man wirklich mega viel lernt. Und gleichzeitig mit so viel smarten und beeindruckenden Menschen zusammenarbeitet, dass es echt, also, heftig ist. So, wenn man sich umguckt, mit was für Skills und auch diverse Skills von bis, mit krassem tiefen Wissen, krassem breitem Wissen, dass es wirklich, wirklich einfach sehr cool ist, da ein Teil von zu sein. Ja. Und man wird auch immer mal wieder vor Herausforderungen gestellt und ich finde aber in einer Atmosphäre, die sehr vertrauensvoll ist, sodass man sich diesen Challenges auch gerne stellt und super supportive.
Ja, man merkt auf jeden Fall, ihr seid auf jeden Fall sehr begeistert davon. Also das hört man auf jeden Fall, wenn ihr davon erzählt. Wie ist das denn für euch mit einer weiblichen Führungskraft? Ist das ein Unterschied zu vorher? Wie ist es mit Barbara zusammenzuarbeiten? Doreen, du hast ja auch schon erzählt, dass ja auch damals deine Professorin dich ja auch irgendwie motiviert hat oder inspiriert hat. Wie ist das jetzt und auch vielleicht im Vergleich zu früheren Jobs?
Also es ist schon... Was auf jeden Fall bei uns auffällt, ist, dass der Anteil an weiblichen Entwicklerinnen echt hoch ist. Also viel, viel höher als jedes andere Unternehmen, mit dem ich vorher irgendwie zu tun hatte, in dem ich auch gearbeitet habe. Und ich glaube, es kommt schon viel von Barbara, einfach weil das so einen Effekt hat. Dann, wenn man eine weibliche CTO hat, dann bewerben sich halt, glaube ich, auch mehr Frauen, weil das so eine ausstrahlende Kraft hat und man auch das Gefühl hat, man ist da willkommener. Leider arbeite ich gar nicht genug mit Barbara und habe so, ich habe manchmal irgendwie, haben wir Meetings, aber wirklich selten. Und sie hat wahnsinnig, jedes Mal wahnsinnig guten Input. Aber sie ist auch eine sehr beschäftigte Frau. Deswegen kann sie in unserem Tagesgeschäft, sehe ich sie leider nicht so oft. Und ich habe einen Manager jetzt. Also quasi, ich hatte auch noch nie eine Managerin. Ich hätte super gerne mal eine, weil ich glaube, das macht schon nochmal einen Unterschied irgendwie, dass man auch mit einer Frau nochmal irgendwie auf einer ganz anderen Ebene vielleicht kommunizieren kann. Genau, aber es ist, genau, ich habe jetzt einen Manager, der ist aber auch super nett, super cool. Genau, aber so von, also ich glaube, der größte Effekt, dadurch, dass sie eine Frau ist, ist, dass wir mehr weibliche Entwicklerinnen generell haben. Mhm. Genau. Und ja. Sie als Person ist halt einfach wahnsinnig beeindruckend. Also jetzt auch ganz davon abgesehen, dass sie eine Frau ist. Sie leitet diese Abteilung so wahnsinnig stark und sie hat so eine starke Vision von dem, was sie möchte und kann das auch wahnsinnig gut kommunizieren, hat wahnsinnig viel Wissen im Energiemarkt. Also ich finde, sie ist halt einfach sehr beeindruckend und ich habe das Gefühl, das hatte ich in anderen Firmen auch nicht so, dass dadurch, dass ich ihr so vertraue, weil ich das Gefühl habe, sie ist so eine wahnsinnig kompetente Person, habe ich viel mehr Vertrauen in die Firma und auch in die Entscheidungen, die irgendwie im Management getroffen werden und es gibt einem so ein bisschen mehr Sicherheit.
Ja, interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ellen, wie ist es bei dir? Hast du noch Ergänzungen oder deckt schon alles ab?
Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Also ich glaube, für mich wäre das jetzt nicht das K.O.-Kriterium gewesen. Ne? Wenn diese Firma jetzt keine CTO gehabt hätte, wäre ich dann trotzdem hingegangen. Nichtsdestotrotz finde ich, kann ich dem nur zustimmen, dass Barbara mega beeindruckend ist und auch eben fachlich stark und gleichzeitig aber auch eine emotionale Stärke vorgibt, wo dann in Meetings auch mal die emotional safety hergestellt wird, dadurch, dass sie ehrlich mit einem spricht. Und also ich vertraue ihr auch total und so im Nachgang hat es, glaube ich, auch einen ähnlichen Effekt auf mich wie den Doreen jetzt gerade beschrieben hat. Ich glaube auch, dass es wirklich so einen Magneteffekt hat. Mhm. Also ohne Barbara wären wir sicherlich vielleicht nur halb so viele Frauen, wie wir jetzt sind. Und wenn da erstmal so ein Schneeball ins Rollen gekommen ist, dann ziehen jetzt die weiteren Frauen natürlich auch weitere Frauen nach und so, ne? Ja.
Vielleicht auch nochmal ein guter Tipp an alle Unternehmen, die uns zuhören, dass sowas natürlich wirklich viel bewirken kann, wenn man ja weibliche Vorbilder und gerade auch weibliche Führungskräfte hat, die dann erstmal andere anziehen und die Frauen ziehen dann ja auch wieder an, weil wir haben ja auch alle unser Netzwerk und kennen ja halt auch Frauen in der IT. Deswegen vielleicht auch nochmal ein guter Tipp.
Ja, total. Was ich etwas schade finde, ist, dass wir so im direkten Management nicht so viele Frauen haben. Also ich glaube, wir haben eine weibliche Führungskraft, die so für People Management zuständig ist. Zwei. Und da merkt man den Effekt schon krass. Also ich hatte zwei Managerinnen in der Vergangenheit und da kannst du halt nochmal ganz anders drüber reden, wie mir wurde gerade eine Spirale eingesetzt. Ich bin diese Woche einfach gereizt. So. Und damals hat meine Managerin dann so genickt, so, ach so, ich habe mich schon gefragt, woran es liegt, gut zu wissen. Ne? Und das kannst du als Mann, hast du diese Erfahrung von, was machen die Hormone eigentlich mit dir nicht? Und auf der anderen Seite, ne, das ist so dieser biologische Aspekt und dann gibt's natürlich auch Diskussionen über Empathie und so weiter. Ich hatte jetzt kürzlich einen Manager, da war ich mega beeindruckt davon, wie intrinsisch er sich dafür interessiert hat und mich auch immer wieder darin bestärkt hat, oder mich ganz anders bestärkt hat, als er ein männlichen Report bestärkt hätte, ne, hat mich nochmal ganz anders rückversichert, weil er sich total versucht hat, da rein zu versetzen, wie es mir als Frau in dem 1,5-Grad-Umfeld geht. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Und das habe ich auch noch nicht von einer weiblichen Führungskraft erlebt. Das war schon sehr einmalig. Ja, fand ich sehr beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so greifen kann, ne? Sondern der hat dann zum Beispiel gesagt, so Ellen, ne, sei mit dir ruhig deiner Fähigkeiten bewusst, weil mit dem und dem hast du mich zum Beispiel total beeindruckt und sowas. Also da so sehr, so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufgepuffert, was ich vielleicht im Vergleich zu einem männlichen Kollegen jetzt weniger habe, einfach weil ich so sozialisiert bin, wie ich sozialisiert bin.
Ja, interessante Einblicke. Und die Folge mit Barbara, weil ihr ja auch gerade so von ihr geschwärmt habt als Person, die werden wir natürlich auch in dieser Folge nochmal verlinken, damit ihr die nochmal nachhören könnt, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Wenn ich jetzt, also zum Beispiel, ich bin jetzt ja gerade mit dem Master fertig und ich habe natürlich ein bisschen programmiert, aber ich habe ja auch erstmal ein BWL-Studium gemacht und ich hatte jetzt so Softwareentwicklung 1 und 2. Ich habe ja natürlich auch privat programmiert. Habt ihr noch Tipps oder wie, wenn ich jetzt als Entwicklerin arbeiten möchte, was mache ich als erstes? Bewerbe ich mich auf einen Job? Mache ich nochmal einen Kurs? Was wären da so eure Tipps?
Ich würde, also man lernt am besten im Job, finde ich. Einfach weil ganz viel von dem, was man lernen kann als Entwicklerin, kann man eigentlich nur in Firmen lernen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich auf Jobs zu bewerben und dann eben auf Junior-Stellen. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, Jobs zu finden. Also den ersten Job zu finden ist immer am allerschwierigsten. Danach wird es nur noch einfacher. Und deswegen einfach quasi probieren und auch nicht entmutigt werden, wenn man irgendwie Absagen erhält. Und dann gibt's so Bücher und auch so Coding-Websites, also wie zum Beispiel LeetCode, wo man sich spezifisch auf so Interviewfragen vorbereiten kann. Und gerade für Junior-Stellen wird das halt total viel genutzt. Und es gibt dann auch so Bücher, wo du quasi diese Coding-Challenges, die in Interviews passieren, abarbeiten kannst. Und sowas finde ich dann total hilfreich, einfach damit man diese irgendwie programmierende Linked-List oder so. Das ist ja nichts, was man jetzt so im Alltag irgendwie jetzt viel macht. Aber dann hat man das einfach schon mal gemacht und auch dieses Denkmuster. Mhm. Ich finde auch Interviews, man kann von Interviews viel schon so vorab lernen. Also zum Beispiel auch, wie strukturiere ich eine Antwort? Es gibt dieses Star-Schema, dass man quasi Situation, Task, Action, Result und Learning oder so. Irgendwie so. Und dass man seine Antwort so strukturiert und ich finde, das hilft in Interviews. Das heißt, sich spezifisch auf Interviews vorzubereiten und dann einfach probieren, einen Job zu kriegen. Das wäre meine Empfehlung, weil ich einfach glaube, dass man da am meisten lernen kann. Und ich finde, es ist auch die Aufgabe von Unternehmen, Juniors auszubilden. Mhm. Deswegen finde ich auch, muss man nicht die perfekte Entwicklerin sein, um anzufangen, sondern es ist total gut, wenn Unternehmen sich Zeit nehmen, Leute auszubilden, weil das sind dann einfach die Mitarbeiterinnen von morgen. Und sonst fehlen die einem.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich auch immer Leuten, die halt auf Jobsuche sind, mitgebe, weil du natürlich nicht den nächstbeliebigen Job nehmen solltest, sondern dir auch überlegen solltest, okay, was für ein Umfeld brauche ich denn eigentlich, um gut reinzukommen, weil im schlimmsten Fall wirst du total alleine auf ein Projekt gesetzt, sollst das machen und fühlst dich nach 3 Monaten total ausgebrannt und denkst dir so, Gott, nie wieder. Da halt auch so ein bisschen drauf zu achten oder nicht zu vergessen, dass ein Bewerbungsgespräch auch bedeutet, dass sich die Firma bei dir bewirbt. Also was sind denn so deren Feedback-Prozesse? Wie stellen die denn sicher, dass sie die Juniors, die sie einstellen, nicht nur als billige Arbeitskräfte verwenden, sondern die eben weiterzubilden, so wie es eben auch die Aufgabe von Firmen ist. Also gibt es noch andere Seniors, von denen man lernen kann? Natürlich auch je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist. Kann ja auch sein, dass du sagst nach dem Studium, ja, ich mache jetzt hier mein Freelancing, weil ich habe eh schon meine 3 Kunden während des Studiums irgendwie angeangelt. Auch fein, aber ich war nicht so gestrickt, sondern ich war sehr froh damit, Leute um mich rum zu haben, die mir halt geholfen haben und mir so ein bisschen auch Wege aufgezeigt haben, die ich halt selber zum Beispiel noch nicht gesehen habe. Mhm. Ja. Und also nicht müde werden. Ich glaube, gerade am Anfang, mein Partner ist gerade dabei, sich einen Job zu suchen. Und ich denke mir so, ich würde ihn auf jeden Fall einstellen. Und ne, da ist aber noch kein Match dabei. Und es ist halt meistens einfach eine Timingfrage. Ne? Wenn da jetzt noch ein Bewerber dabei ist und der hat halt schon das Glück gehabt, dass er 6 Monate irgendwo gearbeitet hat und hat vielleicht nochmal hier eine Technologie mehr, wo sie eine Checkbox setzen können, dann entscheiden sich Firmen halt viel einfach für eine andere Person, nicht weil du kacke bist, sondern weil die andere Person nochmal so ein Stückchen besser passt.
Ich finde es auch spannend. Also einmal habt ihr das mit den Cases gesagt. Ich finde, das kennt man ja viel so aus dem Consulting-Bereich, dass man irgendwie die BewerberInnen sich monatelang auf diese Case-Studies vorbereiten. Und das kann man ja wirklich ganz gut auch fürs Coding machen und da diese kleineren Challenges mal machen und da ein bisschen. Es macht ja auch Spaß eigentlich in der Regel. Ich habe das immer beim Programmieren lernen, diese kleinen Aufgaben auch immer geliebt, wenn man da mal dann selbst Probleme löst und mal das Wissen einmal abgefragt wird. Und
Ein anderes Beispiel sind auch Coding Cutters. Das sind dann gar nicht so Challenges an sich, sondern eher so kleine Knobelaufgaben, durch die du dann so ein bisschen in der Programmiersprache drin bleibst. Als ich am Anfang zu TypeScript gewechselt bin, habe ich das manchmal dann zum Beispiel in Kotlin gemacht. Mhm. Einfach um so ein bisschen flüssiger zu bleiben.
Das sind doch schon mal gute Hinweise. Wie macht ihr das denn so auf der Arbeit? Also es gibt ja immer wieder, ja, auch in Programmiersprachen, in Frameworks, Erneuerungen. Und ich fand auch so, gerade wenn man so das erste richtige Projekt macht und nicht nur die Programmiersprache lernt, dann gibt es so viele, wo man so irgendwie dran denken muss, wo irgendwie man das Gefühl hat, für alle anderen ist das schon so selbstverständlich. Wie macht ihr das im Joballtag, dass ihr auf dem Laufenden bleibt? Wo kriegt ihr euer Wissen her?
Viel auch andere Personen. Deswegen bin ich jetzt irgendwie so glücklich damit, dass wir in einer Firma arbeiten, in der so viel wahnsinnig motivierte Leute sind. Also wir haben zum Beispiel auch einfach so einen Nerd-Channel und dann, wenn jemand was Neues findet, dann wird es da reingepostet. Und ich finde, so lernt man halt total viel. Und ansonsten lerne ich total viel generell von irgendwie Kollegen und Kolleginnen. Und dann auch nicht müde werden zu fragen. Also gerade wenn man irgendwie Junior ist und irgendwie nicht so genau weiß, wie man jetzt seinen Laptop aufsetzt. Das ist was man total gut fragen kann. Und Leute lieben das, dann irgendwie da ihre Erfahrung weiterzugeben. Und es gibt ganz viele Entwicklerinnen, die auch dann entweder auf GitHub oder sonst wo tatsächlich so Skripte haben, wie sie ihren PC aufsetzen, wenn sie das neu machen. Das heißt, einfach nicht Angst haben, Leute zu fragen, weil Leute da super gerne ihr Wissen teilen. Und jeder macht das irgendwie so ein bisschen anders, aber jeder teilt es irgendwie total gerne. Und das ist, und man, am Anfang ist auch das Schwierige, man weiß ja gar nicht, was man nicht weiß. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel mit meiner Werkstudentin, am Anfang war das auch so ein bisschen, dann hatte sie erst ein paar Sachen für uns gemacht und irgendwann war ich so, lass uns mal dein Setup zusammen aufsetzen. Und dann haben wir uns da 2 Stunden hingesetzt und zusammen Sachen installiert und ich habe ihr das geschickt und meinte so, das und das und das wäre irgendwie cool, das hilft mir total, wenn du noch irgendwie andere Sachen findest, mach das gerne. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und ihren PC so ein bisschen zusammen eingerichtet. Und dann war sie auch total glücklich damit und sogar auch mit unserem anderen Senior-Entwickler. Der war so, er hat jetzt irgendwie länger nichts in Python gemacht, was ich denn für eine Virtual Environment verwende. Und dann tauscht man sich einfach so aus, also von Junior zu Senior, aber auch so untereinander einfach. Genau, das ist so das, glaube ich, was mir am meisten hilft. Und dann habe ich einen Haufen Newsletter abonniert.
Wo ich so die du liest oder die du nicht so liest?
Also viel davon lese ich auch nicht, aber manchmal lese ich auch Sachen. Ja.
Ich glaube, ich brauche tatsächlich so ein bisschen mehr Pressure, um mich so richtig. Also ich meine, es ist klar, man lernt irgendwie so täglich auch neue Sachen. Und gerade im Pairing siehst du bei jemandem, der sein Bildschirm shared, irgendwie so, what, warte mal, was hast du da gerade gemacht?
Ja.
Ne? Aber um mich so richtig in neue Themenbereiche einzuarbeiten, brauche ich irgendwie so ein bisschen mehr Pressure. Sonst mache ich es nicht. Also ein Thema, was mich halt voll interessiert ist oder auch immer noch interessiert ist, Web Security. Habe ich mir dann irgendwann mal ein paar Talks auf einer Konferenz angeguckt und wollte dann mal was machen und habe es dann aber nicht gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, komm, ich melde mich jetzt für einen Talk. in dem Bereich an, auf einer Konferenz. Und dann musste ich mich halt drauf vorbereiten. Und das hat mir dann zum Beispiel geholfen, mich wirklich auch fundiert damit zu beschäftigen, das für andere aufzubereiten und dann direkt meine Learnings auch zu teilen. Genau, sowas. Oder dann im Podcast, ne? Es sind so Sachen, die mich dann interessieren, wo man sich dann reinarbeitet. Aber immer mit so einer kleinen Deadline, so ein kleines Interview, das man schon gescheduled hat, wo ich mich dann daraufhin vorbereite. Genau, weil sonst sind es schon so klar die Daily-Sachen, über die man dann was Neues lernt. Und auch wenn ich jetzt irgendwie mal eine Aufgabe habe in einem Bereich, wo ich noch nie gearbeitet habe, dann lerne ich natürlich auch neue Sachen. Aber auch da habe ich ja die Deadline meines Tickets. Mhm. Irgendwie. Also ich brauche dann schon irgendwie so einen kleinen Incentive, warum das gerade wichtig ist, dass ich mir das angucken muss. Und versuche dann in meiner Freizeit eigentlich eher auch mal Sachen zu lernen, die nichts mit IT zu tun haben. Also
was? Das kann komisch, ich jetzt schon, ne? Gar nicht nachvollziehen. Nee, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich finde auch gerade so Pair-Programming oder so, da, also das haben wir auch also im Informatikstudium natürlich gerade zu Anfang auch gehabt, auch da, weil die Level total unterschiedlich waren von den Leuten, die angefangen haben, Informatik zu studieren. Es gab halt welche, die haben es noch nie gemacht, so wie ich damals zu dem Zeitpunkt. Und es gab Leute, die haben das halt schon Jahre gemacht. Und es war total cool, von denen zu lernen, die das schon halt länger machen. Und wirklich so, ich weiß noch irgendwie, das, was mir so im Kopf hängen geblieben ist, wirklich so, mach mal dein Terminal auf. Und ich war so, was ist ein Terminal? So, aber ich wusste es halt nicht. Ich habe damit nie gearbeitet. Mir hat das niemand irgendwie gezeigt. Und ich glaube, da ist wirklich wichtig, einfach Fragen zu stellen und sagen, kannst du mir das einmal zeigen? Wie mache ich das? Und es dann vor allem selbst zu machen, weil bei mir ist es immer so, ich vergesse es sonst sofort wieder, wenn ich es nicht selber gemacht habe. Wenn ich nur zugucke, dann ist auch zu wenig.
Ja, voll.
Ja, auch spannend, was ihr noch so für uns als Tipps habt, die noch ganz am Anfang stehen. Ich habe jetzt ja vor allem Webentwicklung auch gemacht und Webseiten programmiert. Aber mal sehen, wie es denn jetzt weitergeht. Habt ihr noch Tipps, Sachen, die ihr mit unseren Zuhörern teilen wollt, Learnings, die ihr in der Zeit hattet, die ihr unbedingt noch mitgeben wollt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass dir dieser Schaffensprozess Spaß macht, weil sonst kriegst du dich nicht durchmotiviert durch so ein Studium und dann wirst du auch in einem Job später, glaube ich, nicht so richtig happy, wenn, es sei denn, du willst halt dieses Studium nur schaffen, um dann in eine Managementposition zu kommen. Es kommt ja immer drauf an, wo du hin willst. Aber wenn du wirklich dich selbst eigentlich als Softwareentwicklerin, Data Scientist, was auch immer ausprobieren willst, dann brauchst du schon so diese wenn du an einem Problem sitzt, egal wie groß oder klein, und es funktioniert dann, das muss so ein bisschen, das muss irgendwas mit dir machen, sonst ist es nicht das Richtige. Also da erstmal rauszufinden, ob dir das Spaß macht. Und ich meine, ich habe mich direkt für ein Studium entschieden, aber ich hatte auch keine andere Wahl. Das muss man nicht so radikal machen. Man kann auch einfach erstmal irgendwas programmieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann eben, ne, so wie du auch gerade gesagt hast, Lena, manche Leute machen das schon 3 Jahre und sitzen dann mit dir in der Vorlesung. Vergleich dich nicht mit deinem Umfeld, sondern vergleich dich lieber mit dir selbst vor 6 Monaten. Das ist ein viel gesünderer Check. Das setzt viel mehr, du guckst viel mehr auf deine eigenen Erfolge und wo du dich weiterentwickelt hast. Und das ist viel gesünder und motivierender.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe auch mal irgendwo gehört, dass man dadurch, dass man sich immer irgendwie sagt, okay, das ist mein Ziel, und wenn man das Ziel erreicht hat, so geht es mir auch manchmal, dann ist es so, ja, aber es war ja gar nicht so schwierig. Und dann gestehe ich mir nicht zu, dass ich eigentlich was erreicht habe, sondern ich bin dann so, ja, das ist ja, das war jetzt nicht schwierig genug. Und irgendwie ist dann nichts schwierig genug. Und sich aber auch mal zuzugestehen, dass man sich wirklich total weiterentwickelt. Und sich nicht entmutigen zu lassen und da auch wirklich, obwohl man jetzt irgendwie Junior ist und dann hat man irgendwie 20 Absagen erhalten, beim 21. Mal klappt es vielleicht. Und dann einfach zu sagen, okay, nee, das ist das, was ich machen möchte, und irgendwann wird es auch klappen. Jede Entwicklerin wird irgendwann irgendwo einen kleinen Job finden, wo sie einsteigen kann. Und manchmal ist es einfacher in manchen Situationen und manchmal ist es irgendwie schwieriger, auch so von den irgendwie von der wirtschaftlichen Lage und so, aber auch generell im Job sich dann nicht entmutigen lassen, sondern da einfach zu sagen, okay, ich bin neugierig, ich möchte es lernen, keine Angst zu haben, Leute zu fragen, irgendwie dumm rüberzukommen, sondern einfach zu sagen, okay, das kann ich, das kann ich nicht, aber ich möchte das alles lernen und ich kann das auch alles lernen und sich das so zuzutrauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da so einen Optimismus und irgendwie so einen Mut an den Tag zu legen.
Ja. Da noch Tipps vielleicht? Gibt es irgendwo bestimmte Netzwerke oder gute Anlaufstellen, wo man ja Juniorstellen findet oder einfach über die klassischen Stellenausschreibungsportale?
Also ich habe Jobs schon super oft über so Meetups und so gefunden. Einfach über persönliche Kontakte.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch was, was man generell empfehlen kann, weil es einfach einfacher ist, so mit Vitamin B an Jobs zu kommen. Das heißt, wenn man jetzt fertig ist mit dem Studium, dann kann man irgendwie auf Messen gehen, man kann auf Meetups gehen und gucken, dass man irgendwie Leute kennenlernt, die das machen, was man auch machen möchte.
Und eine Website, die ich auch selber mega cool finde, ist Coffee Code Break. Alles zusammengeschrieben. Da sind Mentorinnen gelistet und du kannst bei denen dann einfach einen Calendly-Slot buchen. Und da kann man ja auch mal gucken, ne? Ist das, ich interessiere mich für UX und UI, was ist das eigentlich? Dann unterhältst du dich eben mit einer, die auf dieser Mentoring-Seite drauf ist. Und darüber hast du dann auch schon direkt den nächsten Kontakt. Und ich habe mich ehrlich gesagt noch nie über ausgeschriebene Jobs beworben. Ich habe immer schon jemanden gekannt in den Firmen, in denen ich dann war. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Einmal wurde ich auch angeschrieben bei LinkedIn. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Und auch wenn man dann einen Job gefunden hat, was ich immer mache, ist einen Kalender zu pflegen, wo einfach nur die Tage drin stehen. Das ist so ein Google Sheet Kalender. Und ich färbe mir dann die Tage ein in der Farbe, je nachdem, wie es mir gerade geht und wie es mir gefällt. Grün, gelb, rot. Grün ist halt gut, rot ist nicht so gut. Und gucke dann halt nach irgendwie Mitte, Ende der Probezeit, ist es denn grün genug? Und wenn es nicht mehr als 75% grün ist, dann ist es nicht der richtige Platz für mich. Also da,
spannende Methodik, auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch so noch nicht gehört.
Ja, ich finde das total hilfreich, weil du dann halt nicht so diesen Recency-Bias hast, so, boah, das war eine scheiß Woche, ich kündige jetzt, sondern du siehst wirklich, wie sich deine Laune entwickelt hat, ohne dass du es jetzt großartig verargumentieren müsstest. Es ist ja nur für dich selber. Und das hat mir mega geholfen.
Man vergisst das ja auch ganz schnell, wie hat man sich an dem Tag gefühlt. Also ich könnte euch jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen, wie ich letzte Woche, welcher Tag war, eher ein guter, eher ein schlechter. Es gibt natürlich so Ausreißer. Zum Beispiel gestern war ich ja einfach super viel unterwegs, war ein richtig cooler Tag. Ja. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Deswegen interessante Methode, das nehmen wir mal so mit. Und ich danke euch für eure ganzen Insights. Wir könnten bestimmt sehr noch gerne stundenlang quatschen, aber wir sind auch schon wieder am Zeitlimit. Und ja, vielleicht machen wir einfach in einem Jahr oder in zwei einfach nochmal eine Update-Folge. Hört auf jeden Fall bei Ellen und Doreen im Podcast rein, dann könnt ihr sie häufiger hören und auch nochmal ganz viel zu Technologien und so lernen. Ich danke euch beiden für eure Zeit.
Danke für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung. Code
your career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du möchtest Unternehmen dabei helfen, ihre Cloud-Daten sicher zu halten? Du interessierst dich für Cybersicherheit und Datenschutz? Du möchtest Angriffen auf Cloud-Infrastrukturen vorbeugen? Dann ist der Job der Cloud-Security-Expertin genau richtig für dich. Du entwickelst Sicherheitsstrategien, um Cloud-Systeme gegen Angriffe zu schützen und sicherzustellen, dass Daten in der Cloud zuverlässig gespeichert werden. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du überprüfst Cloud-Architekturen auf Sicherheitslücken, implementierst Verschlüsselungstechnologien und entwickelst Abwehrstrategien gegen Cyberangriffe. Zukünftige Entwicklungen umfassen KI-gestützte Sicherheitssysteme, verbesserte Datenschutzrichtlinien und dezentrale Cloud-Technologien zur Erhöhung der Sicherheit. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Das war's schon wieder mit der IT Girls Talk Folge. Wir hoffen, wir konnten euch eine Menge Inspiration bieten und hört unbedingt in den Podcast von Ellen und Doreen rein, Unmuted. Diesen verlinken wir euch natürlich auch in der Folge. Oder hört in die Folge mit Barbara Wittenberg, der CTO von 1,5 rein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und bleibt gesund.